Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesen Tagesthemen. Pleite mit Drohnen, Verteidigungsminister unter Druck. Krieg in Syrien, Assad lehnt Friedensgespräche erneut ab. Spaß am Sport, tausende Turnen für mehr Beweglichkeit. Im Land des TÜVs und der Zertifizierungen scheiterte schon so manches Projekt an Sicherheitsbedenken. Jetzt auch der Eurohawk. Hunderte Millionen Euro Steuergelder sind futsch, denn die unbewaffnete Aufklärungsdrohne verfügt über keinen automatischen Schutz vor Kollisionen. Prompt kollidierte das Projekt mit den Zulassungsbestimmungen. Schlimm genug, aber es kommt noch schlimmer. Denn der Absturz war offenbar vorhersehbar. Aber das Verteidigungsministerium legte den Prüfungsbehörden wohl unvollständige Unterlagen vor. Und so kollidiert jetzt der zuständige Minister mit der Opposition. Die will ihn im Bundestag zur Rede stellen. Einige fordern schon, den Wunsch der Bundeswehr nach Drohnen grundsätzlich neu zu diskutieren. Sabine Rau.
Ein Megaprojekt. Der Eurohawk. Er sollte unbemannt aus großer Höhe sensible Daten erspähen. Stattdessen wurde er das wohl größte Beschaffungsdesaster der Bundeswehr. Mehr noch. Das Verteidigungsministerium hat offenbar versucht, die Probleme mit dem milliardenschweren Projekt vor dem Bundesrechnungshof zu verschleiern. Den Prüfern wurden nur geschwärzte Unterlagen übergeben, wie dieser interne Schriftwechsel belegt.
Ja, das ist ein Skandal. Es kann nicht sein, dass deutsche Aktenunterlagen deutscher Regierungsbehörden vom deutschen Rechnungshof nicht geprüft werden können.
Also für mich hat es schon den Verdacht der Vertuschung. Und Thomas de Maizière ist jetzt gefordert, endlich aufzuklären und die Kosten auf den Tisch zu legen und vor allem den Bundesrechnungshof jetzt seine Arbeit tun zu lassen.
Erst vergangene Woche hatte der Verteidigungsminister die Reißleine gezogen. Das Projekt wurde gestoppt, gescheitert an der fehlenden Zulassung für den deutschen Luftraum. Mehr als eine halbe Milliarde damit in den Sand gesetzt.
Wir haben 500 Millionen Euro ausgegeben für ein Testgerät aus den USA und dann noch mal mehrere hunderte Millionen Euro ausgegeben für die ganze Forschung. Wozu? Für nichts.
Die Bundesregierung beteiligt sich darüber hinaus an einem weiteren NATO-Drohnenprojekt, dem Global Hawk. Deutschland trägt zusammen mit den USA den Löwenanteil, Kosten bislang 483 Millionen. Experten fürchten, dass auch dieses Projekt an der Zulassung scheitern könnte.
Ich gehe davon aus, dass das gesamte Projekt mit den USA erledigt ist, dass wir eine europäische Lösung finden, die wir vielleicht zusammen mit Israel machen werden.
Der Verteidigungsminister soll nun Anfang Juni dem Parlament Rede und Antwort stehen. Er hat dort eine Menge Fragen zu beantworten.
Stell dir vor, es soll Frieden geben und keiner geht hin. Das ist die syrische Version des berühmten Zitats vom Krieg, zu dem keiner hingeht. Zwar laufen auch in Syrien immer mehr Menschen vor dem Krieg weg, darüber berichten wir gleich noch, aber das Morden im Land geht weiter. Mehr als 70.000 Tote seit 2011. Angesichts dieser Gewalt rauften sich die USA und Russland zusammen und planen eine Friedenskonferenz in Genf, vielleicht schon nächsten Monat. Aber die syrische Opposition ist zersplittert und spricht nicht mit einer Stimme. Und auch Syriens Machthaber Assad lehnt derartige Gespräche ab, wie er jetzt im argentinischen Fernsehen erklärte. Thomas Aders.
Der syrische Präsident Assad hat erneut seinen Rücktritt abgelehnt und einen Dialog mit der Opposition ausgeschlossen. Die erste gemeinsame Syrien-Initiative von USA und Russland vielleicht schon gescheitert. Haben die USA oder europäische Regierung sich je mit Terroristen an einen Tisch gesetzt, um zu reden? Man kann doch nicht einen Dialog führen mit terroristischen Kräften, die Kehlen durchschneiden, morden und Giftgas einsetzen. Bislang sind alle Versuche, den blutigen Bürgerkrieg in Syrien diplomatisch zu lösen, wegen der harten Haltung des Regimes gescheitert. Zunächst der Sechs-Punkte-Plan des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan. Seine Hauptforderung, die Einstellung der Kampfhandlungen. Assad lässt weiterschießen, Annan tritt zurück. Auch sein Nachfolger Brahimi beißt sich seit dem Sommer 2012 am Regime die Zähne aus. Nicht einmal seiner fast flehentlichen Forderung nach einem Waffenstillstand zum muslimischen Opferfest Eid wird Folge geleistet. Schon nach wenigen Stunden wird weitergeschossen.
Die Chancen für eine friedliche Lösung sind derzeit tatsächlich sehr gering, weil die beiden Hauptkonfliktparteien noch meinen, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen. Aber man muss beginnen mit einem diplomatischen Prozess, denn die Konsequenzen eines weiteren Bürgerkriegs werden eine Somalisierung Syriens sein, werden ein Staatszerfall in Syrien sein, mit erheblichen Konsequenzen auch für die umliegenden Staaten.
Assad wehrt sich gegen jeden Friedensplan, weil er mit der Opposition partout nicht reden will und lässt selbst die jüngste Initiative Washingtons und Moskaus ins Leere laufen. Und so bleibt fatalerweise alles beim Alten. Wie hier in Al-Qusayr an der libanesischen Grenze sterben in dem blutigen Bürgerkrieg jeden Tag mehr Menschen. Eine Lösung des Konflikts scheint derzeit wohl nur noch ohne das Regime in Damaskus denkbar.
Und vor diesem Regime und dem Krieg fliehen immer mehr Syrer aus ihrer Heimat. Mehr als 1,5 Millionen sollen laut Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in den Nachbarländern Zuflucht gesucht haben. Allen voran in Jordanien, das fast 500.000 Syrer aufgenommen hat. Das Camp Zaatari ist das größte Flüchtlingslager des Landes. Dort beginnt die Reportage von Volker Schwenk.
Mehr als 190.000 Menschen haben im Flüchtlingscamp Zaatari Zuflucht gefunden. Drei Viertel davon Kinder und Frauen. Vor dem Krieg führten sie ein ganz normales Leben in Syrien. Jetzt halten die Frauen zusammen, was davon übrig blieb. 10 Kinder hat Umar auf die Welt gebracht. 20 Jahre ist das älteste. Die kleineren sind noch auf sie angewiesen, aber seit Umar in ihrer Heimatstadt Dera verletzt wurde, fällt ihr die Hausarbeit schwer. Ich stand vor unserem Haus, da hat ein Scharfschütze auf mich geschossen. Sie mussten das Bein amputieren. In Zaatari wird Umar jetzt eine Prothese angepasst. Was diese Frauen alles ertragen müssen. Geflohen vor einem schrecklichen Krieg, in Sorge um Mann und Söhne, die noch in Syrien sind, selbst schwerst verletzt. Leider gar nicht selten bricht dann in der Fremde alles vollends zusammen. Die Frauen können sich nicht mehr so um die Familie kümmern, wie es ihrer Rolle entspricht. Und dann kommt es vor, dass der Mann seine Frau verlässt, weil sie jetzt ja versehrt ist. Das junge Mädchen ist 16. Sie möchte ihr Gesicht nicht zeigen, aus Angst um Verwandte in Syrien. Am 5. April explodierte dort, wo sie wohnte, eine Rakete. Die Freie Syrische Armee brachte sie nach Jordanien. Ein Fuß konnte gerettet werden, den anderen hat sie verloren. Die Übungen gehen so langsam schon etwas besser, sagt sie. Später irgendwann möchte sie nach Syrien zurück und wieder in die Schule. Aber für den Moment hat sie ein ganz anderes Ziel. Ich will nur, dass es mir wieder besser geht und ich laufen kann, sagt sie uns. Das ist alles. Umar übt das Gehen mit der neuen Prothese. Als sie aus Syrien geflohen sind, da wurden sie beschossen, erzählt sie. Hier in Zaatari kann ihre Familie endlich wieder sicher schlafen. Ich wünsche mir nur, dass der Krieg endlich ein Ende hat. Und dass keine Menschen mehr verwundet werden oder sterben müssen. Fuß vor Fuß, ganz langsam. Umar braucht noch Hilfe, muss sich bei jedem Schritt festhalten. Aber sie geht aufrecht. Und sie geht immer weiter.
Von Vorderasien nach Nordafrika. Tunesien war heute Schauplatz gewalttätiger Demonstrationen von radikalen Islamisten. Mehr dazu von Jan Hofer in den Nachrichten.
Bei den Auseinandersetzungen zwischen Salafisten und Sicherheitskräften wurde ein Mensch getötet. Es gab mehrere Verletzte. Der Protest richtete sich gegen das Verbot eines Kongresses der radikalen Salafistenbewegung Ansar al-Sharia. Als die Menge in einem Vorort von Tunis Straßenblockaden errichtete und Molotow-Cocktails warf, schritten Polizei und Militär ein. Sie feuerten Warnschüsse ab und setzten Tränengas ein. Das Treffen der Gruppe war aus Sicherheitsgründen verboten worden. In Pakistan ist eine führende Oppositionspolitikerin erschossen worden. Sara Shahid Hussain, hier in der Mitte, war die Vizepräsidentin der Partei PTI. Diese bezichtigte eine andere Partei des Attentats gestern Abend. PTI sieht sich als Opfer von Manipulationen bei der Parlamentswahl Mitte Mai. In mehr als 40 Wahllokalen Karachis wurde deshalb heute noch einmal abgestimmt. Christen in aller Welt haben heute das Pfingstfest gefeiert. Auf dem Petersplatz in Rom rief Papst Franziskus vor etwa 200.000 Gläubigen die katholische Kirche zu Einheit und Harmonie auf. Nach der Apostelgeschichte ging 50 Tage nach Ostern der Heilige Geist auf die Jünger nieder und sie erkannten den Auftrag von Christus, das Evangelium zu verbreiten. Dänemark hat zum dritten Mal den Eurovision Song Contest gewonnen. Beim Finale in Malmö setzte sich die Sängerin Emily de Forest mit ihrem Lied Only Teardrops durch. Damit wird der Wettbewerb im kommenden Jahr in Dänemark ausgetragen. Die Deutsche Nathalie Horler kam mit ihrer Band Cascada auf Platz 21 von insgesamt 26. Schweden ist zum 9. Mal Weltmeister im Eishockey. Die Mannschaft gewann in Stockholm gegen das Team aus der Schweiz mit 5:1. Nach dem Meisterschaftstitel haben die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg erstmals den DFB-Pokal geholt. Sie gewannen das Endspiel in Köln gegen Turbine Potsdam mit 3:2.
Spielführerin Nadine Kessler durfte den Pokal zuerst herzen, dann feierte die Mannschaft mit. Wolfsburg raffiniert, Conny Polos, Vorarbeit, Abschluss Martina Müller. Kurz vor der Pause das 1:0 und gleich danach müllerte es gleich noch einmal zum 2:0. Als nach 55 Minuten Conny Polos auf 3:0 erhöhte, schien es fast so, als sollte das Team von Trainer Kellermann die Potsdamerinnen verschlingen. Doch es wurde ein Nervenpokalfinale. 3:1 durch die eingewechselte Lisa Evans. Wenig später Yuki Ogimi per Elfmeter, der Anschluss. Wolfsburg zitterte.
Mein altes Herz hätte es fast nicht mehr mitgemacht. Und ich bin so froh, dass da so ein Fußballgott gibt und der uns den Titel doch noch gegeben hat.
Am Ende das leistungsgerechte 3:2 für Wolfsburg. Meisterschaft und Pokal geholt. Jetzt wartet nur noch das Champions League-Finale.
Die Bilder der feiernden Wolfsburgerinnen zeigen einmal mehr, wie bewegend es im Sport zugehen kann. Neben der eigentlichen Bewegung, der körperlichen. Und genau die fehlt immer mehr Kindern mit dramatischen Folgen. Sie sind zu dick, zu ungelenkig oder toben sich schlicht nicht genug aus. Die Gefahr ist erkannt und dass sie auch gebannt wird, dazu will eine Veranstaltung beitragen, die bereits mehr als 150 Jahre auf dem Buckel hat. Das Deutsche Turnfest. Seit 2005 heißt es Internationales Deutsches Turnfest, doch auch interfamiliäres Fest wäre passend, wie Marie-Christine Böse in Mannheim herausgefunden hat.
Drei Generationen in Aktion. Familie Bus beim Turnfest, Großeltern, Enkel, Mutter. Alle seit Kindheit im Turnverein und von Bewegung fasziniert.
Es geht ja hier nicht nur ums Turnen, sondern auch um den Spaß und das Miteinander.
Ich gehöre noch zu der alten Generation, die noch Geräteturnen gemacht hat. Heute ist das Turnen also viel vielfältiger.
Zackige Leibesübungen, das war mal. Crossfit ist angesagt oder Slackline. Der Deutsche Turnerbund zeigt sich modern, feiert den kollektiven Bewegungsdrang. In der Gesellschaft war das Bewusstsein für Gesundheit nie so groß. Was Forscher sagen, erscheint da wie ein Widerspruch. Noch nie litten Kinder so sehr unter Bewegungsmangel. Kinderturnen Stuttgart. Birgit Wiederenz ist seit fast 20 Jahren Übungsleiterin. Sie sagt, viele Kinder sind unbeweglicher als früher. Das Toben fehlt im Park, auf der Straße. Bewegung zusätzlich zum Sport in Schule oder Verein.
Sie sitzen vorm PC, spürt man eindeutig, sie werden dicker. Unbewegliche Reaktion lässt nach. Ich sehe auch weniger Kinder in der Turnhalle und bin eigentlich froh über jedes Kind, das hier vorbeikommt und mitmachen möchte.
Bewegung wird zur sozialen Frage. Kinder mit niedrigem Bildungsstand und Kinder mit ausländischen Wurzeln sind seltener im Verein. Sie leiden häufiger unter Bewegungsmangel, sagen Wissenschaftler. Und Kindheit hat sich grundsätzlich verändert, heißt voller Terminkalender, weniger Freizeit.
Bewegungsmangel, sagt die Weltgesundheitsorganisation, ist die Epidemie des 21. Jahrhunderts. In der Folge davon nehmen die typischen Bewegungsmangelerkrankungen zu, beispielsweise Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Eine Sportstunde am Tag fordern Wissenschaftler und Eltern sollen den Kindern ein Vorbild sein. Für Familie Bus keine lästige Pflicht. Bewegung ist für sie Spaß, Erlebnis. Und schweißt beim Turnfest drei Generationen zusammen.
Tja, enger zusammenrücken lassen uns auch die Wetteraussichten. Und Bewegung im Freien, Carsten Schwanke, wird wohl eine nasse Angelegenheit, hä?
Es wird eine nasse und es wird auch eine kalte Angelegenheit, denn in den nächsten Tagen gehen die Temperaturen noch weiter nach unten. Aber schauen wir uns mal zuerst den Regen an. Wir haben seit dem ganzen Nachmittag schon ein ziemlich kräftiges Regenband hier im Süden Deutschlands gehabt, das jetzt langsam aber sicher die Mitte erreicht und vor allem Richtung Lausitz und hier in Sachsen gibt und gab es kräftige Gewitter, auch mit Sturmböen. Das Ganze bewegt sich langsam weiter nach Norden. Bis morgen Abend fallen in dem Streifen hier in der Mitte mehr als 20 Liter Regenwasser. Das meiste kommt übrigens vor allem in der Nacht und morgen in der Eifel. Eifel und den Westerwald herunter, auch mit örtlichen Überschwemmungen. Morgen Vormittag haben wir es also mit viel Regen, besonders hier in Rheinland-Pfalz, im Süden NRWs und im Norden Hessens zu tun. Das zieht sich weiter bis in den Norden Brandenburgs, auch hier mit einzelnen Gewittern. Am Nachmittag kippt dieses Regenband vor allem im Norden weiter. Hier im Westen bleibt es fast unverändert den ganzen Tag an Ort und Stelle liegen. Dort bleibt es auch kalt mit Temperaturen von 10 bis 14 Grad. Wärmer wird es im Norden, im Osten, noch im Osten Bayerns mit 19 bis 22 Grad. Und in den nächsten Tagen, es geht wechselhaft weiter und die Temperaturen gehen Schritt für Schritt nach unten. Am Mittwoch nicht mal mehr die 15 Grad und danach wird es noch kälter. Tom Buro.
Ja, danke Carsten Schwanke. Und das waren die Tagesthemen. Ab morgen informiert Sie hier wieder Karin Mioska. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen guten Pfingstmontag.